Gut, dann haben wir jetzt, was weiß ich, dreiviertel Stunde, Stunde gemeinsam, um auf das fantastische Comeback von Jesus Christus zu schauen. Und wie ich es gerne halten möchte, ist, wir werden einen Vortragsstil das machen. Es geht gar nicht anders mit der Menge. Aber vielleicht, wenn wir zum Schluss ein bisschen Zeit haben, können wir noch die ein oder andere Frage stellen. So habe ich es vor, dass wir das ein bisschen gestalten. Ich möchte am Anfang noch beten gemeinsam und dann steigen wir gleich ein in unser Thema für heute. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir uns versammeln dürfen um dein Wort. Danke, Herr, dass uns dein Wort zurüstet, in dieser Welt zu leben, so wie sie wirklich ist. Und dass diese Welt nicht das Einzige ist, sondern dass wir eine Hoffnung haben auf eine wunderbare Zukunft, auf dein Comeback, auf dein zweites Wiederkommen. Und wir wissen, Herr, so verlässlich, wie du zum ersten Mal gekommen bist, so verlässlich wirst du zum zweiten Mal wiederkommen, als Herr und als Richter dieser Welt. Herr, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, das uns lehrt, die Dinge, die wir nicht wissen können als Menschen, und in die du uns eingeführt hast, damit wir Hoffnung haben, hier und heute. Und so bete ich um Segen, um Reden und Hören. In gleicher Weise sei du selbst unser Lehrer durch den Heiligen Geist. Amen. Man mag sich fragen, wenn wir als Christen doch auf dieser Welt Salz und Licht sein sollen, warum sollten wir uns überhaupt mit dem Himmel beschäftigen? Tatsächlich ist es so, dass wenn man in der Geschichte schaut, dass jene Christen, die sich extrem viel mit dem Himmel beschäftigt haben, auf dieser Erde die brauchbarsten Menschen waren, weil sie sich durch die Dinge dieser Welt nicht komplett aus dem Gleichgewicht bringen haben lassen. In dieser Welt läuft vieles schief. In deinem Leben läuft vieles schief und wenn noch nicht, dann kommt's noch. Und dann, ja, es ist leider so, weil diese Welt ist nicht vollkommen. Die Bibel sagt genau das. Übrigens, ich habe oft Leute, die zu mir kommen und sagen, Hans-Peter, ich kann nicht an Gott glauben bei all dem Bösen, was in der Welt geschieht. Es läuft so viel schief. Und sage ich, genau deshalb glaube ich an Gott. Weil die Bibel beschreibt keine Welt, die friedlich wäre, wo alles schön ist. Im Gegenteil. Die Bibel beschreibt genau so eine Welt, wie ich sie vorfinde. Im Römer Kapitel 8 lesen wir, diese ganze Schöpfung sehnt, schreit, sehnt sich nach Erlösung, weil sie ist gefallen. Und das ist, was ich erlebe. Darum glaube ich an den Gott der Bibel, weil das, was die Bibel sagt und ich erlebe, zusammenstimmt. Es gibt einen Spruch, der heißt, manche Christen sind so mit dem Himmel beschäftigt, dass sie für die Erde unbrauchbar sind. Andere Christen sind so mit der Erde beschäftigt, dass sie für himmlische Dinge unbrauchbar sind. Und ich glaube, dass wir uns generell zu viel mit der Erde beschäftigen und zu wenig mit dem Himmel. Darum finde ich es ein super Thema dieses Wochenende. Ich möchte mit einem Wort beginnen aus Apostelgeschichte 1, die Verse 8 bis 11. Hier ist, bevor ich es lese, Jesus ist auferstanden. Er ist in seinem Auferstehungsleib mehrdimensional. Er hat Dimensionen, die uns noch nicht zugänglich sind. Erscheint er seinen Jüngern über 40 Tage lang. Über 40 Tage kommt er zu seinen Jüngern, lehrt sie wieder, dann geht er wieder. Und in diesen 40 Tagen lesen wir Folgendes. Also das ist der auferstandene Jesus. Apostelgeschichte 1 und Vers 6. Sie nun, das sind die Jünger, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Jetzt bist du auferstanden, wirst du jetzt Israel wiederherstellen? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seinem eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Und dann gingen sie nach Jerusalem und so weiter. Hier wird ihnen gesagt, diesen Jüngern, als Jesus, der Christi Himmelfahrt, als Jesus in den Himmel fuhr, so wie ihr ihn habt gehen sehen in den Himmel, so wird er wieder kommen. Was geschah zur Himmelfahrt? Erstens, als Jesus in den Himmel fuhr, setzte er sich zur Rechten Gottes, sein rechtmäßiger Platz. Zweitens, 10 Tage nach Himmelfahrt, das ist dieses Wochenende, nahm die Gegenwart Jesu auf dieser Welt eine neue Form an. Seht ihr, 3 Jahre lang hat Jesus im irdischen Leib, so wie du und ich, ganz normal gelebt, gegessen, geschlafen, aufs Klo gegangen, alles wie du und ich. Im Alter von 33 bis 36 Jahren, wir wissen es nicht genau, ist er gekreuzigt worden und sein Leib wurde begraben. 3 Tage später ist sein Leib, ist er im neuen Leib, im verwandelten Leib auferstanden, so wie die Bibel es gesagt hat, das Alte Testament, der Erste, der auferstanden ist. Und nach seiner Auferstehung für 40 Tage, also mehr als einen Monat, ging er mit seinen Jüngern herum und erzählte ihnen von der neuen Welt, dass er wiederkommen wird. Und dann sagt Jesus zur Christi Himmelfahrt, sagt er, bis zu meiner zweiten Wiederkunft wird mich niemand mehr sehen in diesem Leib, den ich jetzt habe, sondern erst, wenn ich wiederkomme. Das heißt aber nicht, dass Jesus sich verabschiedet hätte und gesagt hat, okay, ich bin jetzt weg für ein paar Jahrtausende und dann komme ich mal wieder, im Gegenteil. Sondern Jesus hat den Jüngern gesagt, ich muss weggehen. Es ist nur zu eurem Besten. Ich lese euch vor aus Johannes Kapitel 16 und Vers 7. Johannes 16, Vers 7. Da sagte Jesus, doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist nützlich für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand, der Parakleto, der Heilige Geist, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. In anderen Worten, Jesus sagt, wisst ihr, wenn ich in diesem Leib bei euch bleibe, kann ich immer nur entweder in Galiläa oder in Eitlingen oder in New York irgendwo sein. Ich kann immer nur an einer Stelle sein. Aber wenn ich weggehe, dann kommt der Beistand, der Heilige Geist, und dann kann ich überall gleichzeitig sein. Dann bin ich in China, dann bin ich in Amerika, in Österreich, in Deutschland, in Israel, überall, aber ich komme in einer anderen Form. In anderen Worten, Jesus sagt, ich komme zu Pfingsten, das war 10 Tage nach seiner Himmelfahrt, aber im Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, das ist mein anderes Ich. Das bin ich, aber im Heiligen Geist. Wo der Heilige Geist wirkt, da wirke ich. Ich komme zu euch, wenn der Heilige Geist zu euch kommt. Ich lese noch vor aus Johannes 14, damit ihr die Worte Jesu hört. Johannes 14, Vers 16, da hat Jesus ihnen gesagt, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch, sagt Jesus. An jenem Tag, Vers 20, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich, Jesus, in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Das heißt, Jesus ist niemals wirklich weggegangen. Er hat gesagt, ja, im jetzigen Leib gehe ich weg, aber 10 Tage später kommt der Heilige Geist und das ist mein anderes Ich. Er wird in euch wohnen, aber unsichtbar. Ich bin bei euch. Übrigens auch etwas, das ich über die Jahre lernen habe müssen. Ich hatte Zeiten, habe ich gesagt, Herr Jesus, wenn ich dich jemals von Angesicht zu Angesicht sehe, jetzt wäre die beste Zeit. Ich brauche deinen Rat. Aber ich habe ihn mit meinen Augen noch nie gesehen. Ich gehe fast jeden Tag mit Jesus spazieren. Aber ich habe ihn noch nie gesehen. Ich rede mit ihm. Aber ich habe ihn noch nie akustisch antworten gehört. Und es ist wichtig zu verstehen, versuche Gott niemals mit deinem menschlichen Auge zu sehen. Denn das ist das falsche Instrument. Es ist so, wie wenn du mit deinem Fieberthermometer versuchst, die Luftfeuchtigkeit zu messen. Das ist das falsche Instrument für diese Messung. Die Bibel sagt ganz klar, niemand hat Gott je gesehen. Darum versuche ihn nicht zu sehen. Du wirst ihn nicht sehen. Das sagt die Bibel. Sehen können wir ihn nur durch die Augen des Heiligen Geistes. Aber das ist ja nicht das Thema. Das Thema heute ist, die Bibel lehrt, dass Jesus wiederkommen wird, sichtbar, in seinem Auferstehungsleib. Das wird ein Ereignis sein und so wie Jesus vor 2000 Jahren sichtbar, angreifbar unter uns Menschen war, so wird Jesus wiederkommen, sichtbar und angreifbar. Und ich möchte ein paar verschiedene Aspekte von diesem zweiten Kommen Jesu behandeln. Der erste Aspekt ist, wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er als Richter der Welt. Wenn wir im Neuen Testament lesen, die Stellen, wo Jesus wiederkommt zum zweiten Mal, hat das fast immer mit Gericht zu tun. Ich lese ein paar Verse aus Matthäus 24 und Vers 29 und 30. Matthäus 24, Vers 29. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden, der Mond wird seinen Schein nicht geben, die Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels, mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Erde, von dem einen Ende der Himmel bis zum anderen Ende. In Matthäus 25, Vers 31 lesen wir: Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird, in seiner Herrlichkeit, und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen, und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und eine Stelle noch in Offenbarung Kapitel 19, da wird das wunderbar beschrieben, Offenbarung 19, Verse 11 bis 16. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme. Auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Generell, wenn wir über Gott als Richter reden, dann ist es uns unangenehm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das so durchlese, er kommt mit diesem Pferd, er richtet, er scheidet, die links stehen von denen, die rechts sind, das gibt mir Angst. Ich stelle mir Gott viel mehr vor als den liebenden, barmherzigen, gnädigen Gott, wie er in Jesus sich offenbart hat. Darum haben viele Christen auch eine gewisse Angst vorm Gericht. Es wird auch nicht viel darüber gepredigt, weil es uns unangenehm ist. Ich kenne Christen, die haben das Buch der Offenbarung noch nie gelesen. Und ich sage, warum nicht? Na, das traue ich mir nicht. Das ist ihnen unangenehm. Es ist zu brutal. Aber ich glaube, dass diese Angst vor dem Gericht weniger mit Gott und seinem Charakter zu tun hat, sondern wir haben ein ziemlich einseitiges Verständnis von Gericht. Die Tatsache nämlich, dass Jesus kommt und die Welt gerecht richten wird, sollte uns zuerst einmal ermutigen. Im Alten Testament liest man oft vom Gericht, und das ist meistens ermutigend, wo die Gläubigen sagen, Gott, wann kommst du endlich und machst ein Ende mit der Ungerechtigkeit? Wann wird alle Ungerechtigkeit endlich einmal aufgedeckt und beseitigt? Das heißt, das Gericht im Alten Testament war nicht, das ist aber jetzt unangenehm, sondern Gott, bitte, schaffe du Gerechtigkeit. Seht ihr, es gibt sehr viele Menschen, die erleben Unrecht und Ungerechtigkeit am eigenen Leib und sie haben nie die Gelegenheit, ihre Unschuld zu beweisen. Viele Menschen, auch heute, Millionen, werden von Tyrannen unterdrückt. Die haben nie die Möglichkeit, der Ungerechtigkeit zu entfliehen. Sie leben damit und sie sterben damit. Es gibt Länder, da sind die Mächtigen am Werk und die berauschen sich an der Armut des Volkes und das Volk hat keine Chance, irgendwie irgendwas zu tun. Einflussreiche Tyrannen haben die Möglichkeit, ihre Gemeinheiten zu verdecken und sich noch feiern zu lassen auf Kosten der Armen, die nicht mal genug Brot haben, um ihre Kinder zu füttern. Und die Menschen schreien, Gott, wann kommst du endlich und machst alles gerecht? Und hier ist die gute Botschaft. Seht ihr, sehr oft wird ja Ungerechtigkeit gleich bestraft. Das heißt, man sagt ja, Lügen haben kurze Beine. Sehr oft, wenn du lügst, Ein paar Monate später kommt die Lüge raus und du bezahlst dafür. Das ist okay, aber sehr oft wird gelogen und es kommt nie ans Tageslicht. Aber es wird ans Tageslicht kommen, nämlich am letzten Tag, wo Gott alle Ungerechtigkeit ans Tageslicht bringt. Ungerechtigkeit bleibt nicht unwidersprochen bei Gott. Sie wird aufgedeckt. Das ist die gute Botschaft vom Gericht. Jeder Mensch wird vor Gott und vor den anderen Menschen offenbart werden und er wird sehen, was gerecht und was ungerecht war. Es ist nicht egal, wie wir leben. Das letzte Gericht wird es ans Tageslicht bringen. Und da in einer deutsche Sprache ist eine schöne Sprache, da kann man oft spielen. Aber am letzten Tag wird Gott alles zum Recht rücken. Er wird alles zurecht rücken. Das Recht wird offenbar werden. Im Hebräerbrief, im Kapitel 9, Vers 27, das macht gar nichts, gell, das kleine Kind da, das ist super, wieso ist das so brav? Ja, das wird schon früh gefüttert, gell, mit dem Wort Gottes meine ich jetzt, das ist nicht schlecht. Im Hebräer 9, da lesen wir, den Vers kennen viele von euch wahrscheinlich, nehme ich an, wo wir lesen, und es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben. Übrigens, wenn du Christ bist, gibt es keine Reinkarnation. Du stirbst nur einmal. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So wird auch der Christus, einmal, wie er einmal geopfert worden ist, wird er zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Einmal sterben wir und dann kommt das Gericht. Das ist hundertprozentig, wenn du an die Bibel glaubst, glaubst du das. Aber, und hier bitte seid vorsichtig, dass das Gericht stattfindet, das wissen wir. Das ist klar biblisch. Aber wisst ihr, was wir nicht wissen? Wie das Gericht ausgeht. Das wissen wir nicht. Das ist Gottes Sache. Und darum warnt uns Jesus und sagt im Lukas 6, seid barmherzig, so wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Verurteilt nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet. Wir müssen keinen Menschen verurteilen, wir müssen keinen Menschen richten. Das macht alles Gott. Wir wissen, es gibt ein Gericht, wenn Jesus wiederkommt. Aber wie das Gericht ausgeht, das weiß niemand von uns. Eins weiß ich. Ich weiß es, wie es bei mir ausgeht. Und ich weiß, wie es bei dir ausgeht, wenn du zu Jesus gehörst. Das weiß ich. Dann kommst du nicht ins Gericht. Wie es bei den anderen aussieht, die Jesus nicht kennen, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, Gott wird richten. Er wird alles zum Recht rücken. Also das ist das eine. Das zweite ist, wann kommt Jesus wieder? Wann ist das große Comeback? Kommt er heuer wieder, 2013? Da gab es ja den Film. Habt ihr den gesehen? Der hätte ja schon kommen sollen jetzt wieder mal. Nach dem Kalender der Mayas, nicht? Das war, kam ja zu einem Ende. Und da gab es einen super Hollywood-Film, also anschaulich gemacht, aber der Inhalt war nicht sehr, ich glaube nicht sehr, ich sage es mal gerade, intelligent, aber war gut gemacht auf jeden Fall. Wann kommt Jesus wieder? Wann ist das Ende dieses Zeitalters, das Ende dieser Welt? In Matthäus Kapitel 24, ich gebe euch eine eindeutige Antwort übrigens in ungefähr 10 Minuten. In Matthäus 24, und Vers 3, als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Wann kommt das Ende der Welt? Und dann muss man durchlesen, Matthäus 24, super spannend. Lies die Bibel. Faszinierend. Apostelgeschichte 1, da fragen die Jünger nach der Auferstehung noch einmal dasselbe. Und zwar Apostelgeschichte 1, Vers 6. Als sie nun, als sie zusammengekommen waren, die Jünger und der Auferstandene, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du jetzt in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner Vollmacht festgesetzt hat. Die Jünger hatten drei Missverständnisse über das Kommen, über das zweite Kommen Jesu. Theologen unter euch, Calvin hat witzigerweise gesagt: Die Frage dieser Jünger, kommst du jetzt, um das Reich Israel aufzubauen, beinhaltet so viele Irrtümer wie Worte. So viele Worte, jedes Wort war ein Irrtum. Sie irrten sich nämlich in Bezug auf den geografischen Ort, sie irrten sich in Bezug auf die Zeit und sie irrten sich in Bezug auf die Art, wenn Jesus wiederkommt. Jesus hat es dann erklärt. Erstens, sie irrten sich am geografischen Ort, wie Jesus wiederkommen wird. Die Apostel, alles Juden, dachten, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er in Israel auf dem Thron David sitzen, in Jerusalem, und Israel wird unter seiner Herrschaft gesegnet sein. Sie dachten an Israel. Aber Jesus korrigierte das und sagte dann im Apostelgeschichte 1, Vers 8, sagt er: Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Welt. Kein nationales, kleines Reich, sondern ich will die ganze Welt, nicht nur Israel. Seht ihr, das war der Fehler der Juden im Alten Testament. Anstatt dass die Juden den Menschen der ganzen Welt, den Gott bekannt machten, pachteten sie Gott für sich als nationales Eigentum. Und sie sagten, das ist unser Gott für Israel. Nein, Gott war schon immer ein Gott für alle. Bereits im 1. Mose 12, Vers 3 lesen wir, sagt Gott zu Abraham: In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Niemand ist bei mir ausgenommen. Dass Gott eine besondere Geschichte mit Israel hat, keine Frage. Aber der Segen gilt für alle Menschen. Das war der erste Irrtum. Nicht nur Israel, weltweit. Der zweite Irrtum war: Wann geschieht es? Geschieht es jetzt, Jesus? In diesem Monat, nach deiner Auferstehung? Sie wollten die genaue Zeit wissen. Und es stimmt, Gott hat ein Datum fixiert, wann er wiederkommen wird. Aber Jesus sagt zu ihnen, und das bitte unterstreicht euch das, Vers 7: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Wir lesen sogar in Markus Kapitel 13, Vers 32, lesen wir sogar, 13,32, wo bin ich jetzt, das falsche Kapitel, ja genau. Von jenem Tag, sagt Jesus, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Nur der Vater weiß, wann er wiederkommt, und sonst niemand. Und obwohl Jesus klar gesagt hat, niemand weiß es, es ist nicht eure Sache, es ist nicht euer Kaffee, ist es so, dass du im Buchladen Dutzende Bücher kaufen kannst über sogenannte Endzeitexperten, die dir genau sagen, wann Jesus wiederkommt. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Eine Frage: Wie viele von euch haben schon mal ein Buch gelesen darüber, wann Jesus wiederkommt? Kann ich mal sehen? Na, gar nicht allzu viele. Ja, das ist tröstlich. Habt ihr euch ein bisschen Geld erspart? Ein paar Beispiele, nur damit ihr wisst, warum manche Theologen Bücher schreiben, wann Jesus wiederkommt. Eine Theorie ist, Jesus kommt wieder, wenn die Nation Israel wiederhergestellt ist. Wann wurde Israel wiederhergestellt? Wer weiß das zufällig? 14. Mai 1948. Als Israel wieder als Land bestanden hat, vor mehr als 50 Jahren, ist schon über 60 Jahre aus, hat es viele Theologen gegeben, die gesagt haben, das ist jetzt die Generation, diese Generation wird es erleben, weil an Matthäus 24 steht, diese Generation wird nicht vergehen, bis all dies geschehen ist. Das heißt, es muss eine Generation sein. Jetzt ist es so, was ist jetzt eine Generation? Manche sagen 30 Jahre. Das heißt 1948, 50, 60, Jesus muss wiederkommen, 1978. Und da gab es viele Christen, die sagen, 78 kommt Jesus wieder. Dann ist er 78 nicht gekommen. Dann haben sie gesagt, na, eine Generation ist wahrscheinlich 40 Jahre. Dann war es 88. Da gab es ein Buch, das heißt 88 Gründe, warum Jesus 1988 wiederkommt. Nicht nur die Zeugen Jehovas, gab auch andere Gruppierungen, die das gesagt und geglaubt haben. Jetzt kam er wieder nicht. Haben sie gesagt, ja, Generation kann ja auch 50 Jahre, ist ein halbes Jahrhundert. Dann ist halt 98. Kam er wieder nicht. Jetzt ist ja die Generation schon ein bisschen arg gestreckt, gell? Aber das so kommt man auf Zahlen. Eine andere Theorie, die noch stärker vertreten ist, Jesus kommt wieder, wenn das wiederhergestellte römische Reich offenbar wird. Ich habe keine Ahnung, wer von euch jetzt die Bibel ein bisschen studiert. Ich kann euch nur sagen, macht's mal eine Bibelschule, es ist faszinierend. Aber wenn du zum Beispiel das Buch Daniel studierst, der hatte eine Vision von einer Statue, der Kopf war aus Gold, das ist Babylon, die Brust war aus Silber, das ist Persien, der Bauch war aus Bronze, das war Griechenland, das sind immer Weltreiche, die Schenkel waren aus Eisen, das war dann Rom zur Zeit Jesu. Und dann hat dieses Statue noch Füße, teils aus Eisen, teils aus Ton. Und da sagen Theologen, das ist das wiederhergestellte römische Reich, eine neue Weltherrschaft. Und diese wird beschrieben im Buch Daniel, auch in Offenbarung, als ein Reich mit 10 Hörnern. Und die 10 Hörner sind 10 Könige. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, am 25. März 1957, mehr als 50 Jahre aus, da unterzeichneten in Rom 6 europäische Länder, Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande, den ersten Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Damals hat es geheißen EWG, heute ist es die EU. Und dieser Vertrag wurde genannt der Vertrag von Rom. Haben die Christen gesagt, das ist es. Das ist das neue römische Reich. Warte nur, bis die EU 10 Könige, 10 Länder hat. Dann kommt Jesus wieder. Das waren ja erst 6. 1973 traten Dänemark, Irland und England bei. Jetzt waren es 9. Das wird jetzt knapp. 1981 ist Griechenland beigetreten. Dann waren es 10. Aber dann haben sie gesagt, dann kommt noch ein 8. Das wird der 11. So steht es im Daniel. 1986 traten dann Spanien und Portugal dabei, das waren jetzt 12. Das war ein bisschen blöd, weil 12 kommt nicht vor. 1995 traten Österreich, Finnland und Schweden bei, jetzt waren es 15. 2004 traten dann die Tschechei, Zypern, Estland und so weiter. Heute hat dieses Viech schon 27 Hörner. Aber es gibt immer noch Bücher darüber, aber versteht ihr, warum, wo das Denken herkommt? Viele sagen, die EU, das ist das wiederhergestellte Römische Reich. So kommt das Denken zustande und so kommen die Bücher zustande. Und es ist interessant, obwohl Jesus gesagt hat, es ist nicht eure Sache, den Zeitpunkt zu wissen, schreiben viele und sagen genau, er kommt 1988 wieder und Christen kaufen es. Das ist ein Unsinn, da könnt ihr euch Geld sparen. Im 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 2 schreibt Paulus, Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Eins stelle ich bei Dieben fest. Sie rufen dich am Vortag nicht an und sagen, du, morgen komme ich und breche in dein Haus ein. Das kommt nicht vor. Diebe kommen immer unerwartet und Jesus sagt, Paulus sagt, so wird der Tag des Herrn sein. Schlussfolgerung ist, die Wiederkunft von Jesus zu erwarten, ist extrem wichtig. Über den Zeitpunkt seiner Wiederkunft zu spekulieren, ist nicht nur nicht wichtig, sondern eigentlich sagt Jesus, lass es sein. Es ist nicht euer Kaffee. Es ist nicht entscheidend. Es kann sein, dass Jesus in 10.000 Jahren wiederkommt. Es kann sein, dass er heuer wiederkommt. Das wäre wunderschön. Das Dritte noch. Wir haben besprochen, die geografische Ort war falsch. Der Zeitpunkt, die Frage, war nicht die richtige. Das Dritte ist die Art vom Reich Gottes. Die Jünger dachten, Jesus kommt und sitzt in Jerusalem auf dem Thron und wird Israel als geografisches Reich regieren. Das ist das Reich Gottes. Und Jesus sagt aber, mein Reich besteht nicht aus Land, sondern aus Menschen. Das Reich Jesu hat einen geistlichen Charakter. Im Johannes Kapitel 18, Vers 36, ich lese euch das vor. Johannes 18 und Vers 36, da sagt Jesus zu Pilatus, da sagt er, Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Und Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Und ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Das heißt, das Reich Gottes ist kein Reich im Sinne von Geografie, sondern im Sinne von Menschen. Es hat einen geistlichen Charakter. Und lest euch eine Bibelstelle heute noch genau durch, Lukas Kapitel 17. Das ist wieder faszinierend. Lukas 17, Vers 20. Da fragen die Jünger schon wieder, Jesus, wann kommst du als König und so weiter? Lukas 17 und Vers 20, da lesen wir, und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist das Reich Gottes oder dort ist das Reich Gottes. Denn siehe, das Reich Gottes ist in euch. Oder das Reich Gottes ist mitten unter uns. Was ist das Reich Gottes? Gott ist ein König. Und ein König braucht ein Reich, um zu regieren. Und das Reich unseres Königs ist mein Leben. Darum sagt die Bibel, das Neue Testament, 7-mal, euer Leib, dein Körper, ist der Tempel Gottes. Da wohnt Gott darin. Das ist sein Reich. Und das hat genau zu Pfingsten begonnen. Ich habe euch gesagt, dass ich oft mit Gott spazieren gehe. Und eines, was ich ab und zu mache, wenn ich so mit Gott rede, ab und zu frage ich ihn, Herr, wie geht's dir eigentlich so? Ich habe eine Frage an dich. Hast du im Gebet Gott schon einmal gefragt, wie es ihm geht? Interessiert es dich, wie es ihm geht? Warum fragst du ihn nicht? Sieh dir, wenn Gebet ein Zwiegespräch ist mit Gott, dann soll man ja auch den anderen mal fragen, wie es ihm so geht. Ich glaube, wenn wir Gott fragen würden, Gott, wie geht's dir so? Gott würde vielleicht sagen, ja, weißt du, es geht mir eigentlich gut. Ich, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, wir haben eine gute Gemeinschaft. Aber wir haben einen Leib auf der Erde, in dem wir wohnen. Und mit diesem Leib haben wir manchmal ein bisschen Probleme. Gott würde dir sagen, weißt du, danke für deine Nachfrage, wie es mir geht. Aber ich habe auf der Erde einen Leib. Der heißt Gemeinde oder Kirche. Ich habe Millionen von Hände auf der Erde. Aber die Hände, die ich gemacht habe, um zu helfen, die zerstören so viel. Ich habe einen Leib auf Erden, ich habe viele Füße, Millionen von Füßen. Aber sie gehen nicht immer dahin, wo ich gerne hingehen möchte. Ich habe auf der Erde einen Leib mit vielen Munde. Viele, die Wahrheit und Liebe reden sollen. Aber sie reden oft zu viel unnützes Zeug. Ich habe auf der Erde Ohren, die hören sollen, aber sie hören oft zu wenig. Also Gott würde sagen, danke der Nachfrage, wie es mir geht, ist lieb von dir. Uns geht's gut, aber ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Leib auf Erden. Im 1. Korinther Kapitel 3, da lesen wir im Kapitel 6, Vers 19, 1. Korinther 3, Kapitel 6 und Vers 19, da ist eine der sieben Stellen, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Da sagt Paulus, oder wisst ihr nicht? Das wussten sie nicht. Eine Frage, weißt du das? Wisst ihr nicht? Was weiß ich nicht? Dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht Gott mit eurem Leib. Dieser Leib, dieses Stück Fleisch hier, das gehört nicht mehr. Gott hat es erkauft. Es ist sein Leib. Und darum ist es so gut, ihn zu fragen, Herr, das gehört dir. Was möchtest du heute tun mit deinem Leib? Wo willst du heute hingehen? Wen möchtest du heute zuhören? Zu wem möchtest du heute reden? Ich möchte dich echt ermutigen, wenn du das noch nicht tust, tu das ganz konkret. Sag in der Früh, Herr Jesus, das ist nicht mein Leib, der gehört dir. Du hast ihn gekauft mit deinem Blut. Herr, wo möchtest du heute mit deinem Leib hingehen? Seht ihr, es ist ja manchmal so, dass wir in der Früh beten, lieber Herr, danke für diesen Tag, segne ihn und sei du bei mir. Das ist gut gemeint, ist auch völlig okay. Aber wisst ihr, was wir damit vielleicht sagen? Wir sagen, Herr Jesus, ich möchte gern, dass du bei mir bist, weil es könnte ja sein, dass ich dich brauche. Weil ich habe meinen Tag geplant, ich gehe dahin, wo ich glaube, ich soll hingehen, aber komm du mit mir. Es ist gut, wenn du bei mir bist. Wer ist hier der Herr? Da bin ich der Herr und Jesus ist mein Diener. Er soll mir helfen, wenn ich Hilfe brauche. Eigentlich ist es umgekehrt. Jesus sagt, ich bin der Herr und dein Leib gehört mir. Und du sollst sein, wo ich bin, sagt Jesus. Und darum ist es so wesentlich zu fragen, Herr Jesus, wo willst du mich haben? Am Arbeitsplatz, in der Familie, im Sportverein, wo immer. Jetzt noch ein letztes. Im Offenbarung, das ist jetzt der letzte Vers in der ganzen Bibel. Dann ist die Bibel aus. Zumindest meine. Offenbarung 22, Vers 20, die letzten zwei Verse. Der, der diese Dinge bezeugt, spricht, Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesu. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Ja, ich komme bald, sagt Jesus. Und dieses Wort bald im Griechischen ist das Wort Dachos oder Dachis. Im Griechischen, soweit ich weiß, gibt es drei Wörter für Zeit. Das Wort Chronos, das ist unsere Uhrzeit. Dann gibt es das Wort Kairos, das ist ein ganz spezieller Zeitpunkt, wo du das Mädchen siehst und dich verliebst, das ist ein Kairos, der Zeitpunkt. Oder wo etwas Besonderes passiert. Und dann gibt es noch ein drittes Wort, das Wort Dachys. Im ersten Kapitel, im ersten Vers lesen wir: Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen soll. Dachos. Was schnell, geschwind geschehen soll. Wenn hier das Wort Dachos steht, wenn Jesus sagt, ich komme bald, dann sagt Jesus nicht, ich komme Dachos, ich komme in 5 Jahre oder 10 Jahre oder 100 Jahre, sondern wenn Jesus sagt, ich komme bald, dann sagt er, ich komme Dachos, ich komme mit großer Geschwindigkeit. Übrigens das Wort Dachos, davon haben wir das Wort Tachometer, die Geschwindigkeit deines Autos oder Motorrads. Das kommt vom Wort Dachos, große Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, das ist die Sache. Nun, wenn du mich fragst, Hans-Peter, hast du eine Ahnung, wann glaubst du, dass Jesus wiederkommt? Wenn ich eine Begründung habe zu glauben, dass Jesus in unserer Generation wiederkommt, dann ist es dieses eine Wort. Ich komme bald. Ich komme mit hoher Geschwindigkeit. Weil, wenn du mich fragen würdest, Hans-Peter, gib mir ein Wort, das unsere Zeit heute beschreibt und das es noch nie gegeben hat in der ganzen Weltgeschichte, dann würde ich dir ein Wort geben, ist hohe Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit, mit der ihr und ich heute lebe, hat es noch nie in der ganzen Weltgeschichte gegeben. Es hat immer Kriege gegeben, es hat immer Hungersnöte gegeben und Erdbeben, das ist nichts Neues. Manche sagen, es werden mehr, ich bin nicht ganz überzeugt. Ich glaube nämlich, das hat damit zu tun, dass wir heute hören, wenn es ein Erdbeben in Hinterindien gibt, das haben Sie vor 100 Jahren nicht gehört. Und zweitens hat es damit zu tun, dass es viel mehr Menschen auf unserem Planeten gibt, als es je gegeben hat. Übrigens, ist dir bewusst, bis vor 100 Jahren gab es auf dieser Erde nie mehr als 1,5 Milliarden Menschen. Hat es nie mehr auf einem Haufen gegeben. Als ich geboren wurde, das ist 50 Jahre aus. Wisst ihr, wie viele Leute das es auf der Erde gab, als ich geboren wurde? 3 Milliarden. Heute, nur 50 Jahre später, haben wir über 7 Milliarden Menschen. Jeden Tag vergrößert sich die Weltpopulation um 216.000 Menschen. Werden wir jeden Tag mehr. Das ist ein Fakt. Das ist einzigartig, Freunde. Das hat es noch nie gegeben. Das Einzigartige an unserer Zeit ist, es ist alles so wahnsinnig schnell. Ob mit Computer, ob mit Auto, mit Transportmitteln, das hat es nie gegeben. Vor kurzem ist meine Nachbarin gestorben, die war 90 Jahre alt. Und bei uns geht man dann zum Nachbarn, das nennt man Totenwache, und dann redet man halt über den Verstorbenen und die Verstorbenen. Und da hat mir der Bürgermeister erzählt, hat er gesagt, die Schlapferin heißt sie oder hat sie geheißen. Die ist erst vor ein paar Jahren gestorben. Und er hat sie mal gefragt, ich wohne in der Ramsau, das ist oben so ein Dorf, und unten, 5 Kilometer weiter unten, ist Schladming. Und da hat er sie gesagt, du bist wohl nie aus der Ramsau rausgekommen in deinem ganzen Leben, 90 Jahre. Hat sie gesagt, doch, ich war 2-mal in Schladming. Diese Frau, die vor 10 Jahren gestorben ist, war in 90 Jahren 2-mal in Schladming, 5 Kilometer. Meine Kinder, die sind noch um die 20 Jahre alt. Ich kann euch gar nicht sagen, wo die überall waren. Die waren in Neuseeland, Australien, USA. in Afrika, in allen möglichen Ländern. Freunde, das ist nicht normal. Das hat es noch nie gegeben. Und was mich fasziniert in Matthäus 24, als die Jünger den Herrn Jesus fragen, wann kommst du? Da gibt Jesus ihnen einen kleinen Einblick. Und zwar sagt er in Matthäus 24, ich lese es euch vor, Verse 4 bis 8. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht, dass euch niemand verführe. Viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgerüchten, seht zu und erschreckt nicht. Das muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Es wird sich eine Nation gegen die andere erheben, ein Königreich gegen Königreich. Es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Und jetzt hört gut zu. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen, Geburtswehen einer Frau. Ich habe dreimal erlebt, wie ein Kind geboren ist, nämlich bei meinen eigenen. Ich war alle dreimal dabei, als sie geboren wurden. Und wisst ihr, wie das geschieht? Meine Frau sagt zu Hause, ich arbeite irgendwas, sagt sie, oh, ich glaube, ich habe was gespürt. Das nennt man, wie nennt man das? Eine Wehe, oder? Ich glaube, ja, genau. Contraction auf Englisch, eine Wehe. Und dann sage ich, ja, passt. Ja. Es wird wieder vergehen. 6 Stunden später, ah, es ist wieder da. Dann sage ich, ja, okay, dann pack mal die Sachen. Dann sagt sie, 2 Stunden später, ah, es ist schon wieder da. Dann sage ich, ja, jetzt steigen wir ins Auto. Und dann steigen wir ins Auto, fahren runter ins Spital und dann halbe, oh, schon wieder da. Und dann liegt sie am Tisch und dann kommt es immer schneller und zack, das Kind ist da. So geht das. Ja, ich habe dreimal zugeschaut und dreimal habe ich Gott gedankt, dass ich keine Frau bin und habe es immer genossen. Aber, wisst ihr was? Was ich hier sagen will ist, Jesus hat gesagt, wenn ich wiederkomme, kannst du es vergleichen mit den Wehen einer Frau. Da gibt es Kriege, aber das ist noch nicht das Ende. Hungersnöte, Erdbeben, all das. Aber es wird immer schneller und immer schneller und immer intensiver und dann komme ich. Und wenn es ein Zeichen unserer Zeit gibt, dann ist es Schnelligkeit. Und wenn Jesus sagt, ich komme bald, dann sagt er, ich komme Dachos. Ich komme mit großer Geschwindigkeit. Und dann noch ein letztes. Was hat das mit uns heute zu tun? Das hat damit zu tun, dass wir wissen dürfen, Jesus kommt und wird alles recht machen. Er kommt und ich werde ihn so sehen, wie er wirklich ist. Und er wird Frieden bringen. Shalom. Und bis er kommt, darf ich in die Welt gehen, geht hinaus in alle Welt und bezeugt, dass ich der Herr bin. Das darf ich tun, bis er kommt. Mehr brauche ich nicht wissen. Darum, solange wir hier sind, Freunde, wir haben eine Zeit, die ist fantastisch. Wir haben alle Freiheit, über Jesus zu reden. Keiner hindert dich daran. Du wirst hier nicht erschossen, nicht mal eingesperrt, gar nichts, wenn du über Jesus redest. Ein paar lachen über dich, ein paar verspotten dich. Na und? Ist ja völlig egal. Nordkorea, für die Christen könnt ihr beten. Die leiden. Wenn da einer auch nur den Mund aufmacht und über Jesus redet oder die Bibel liest, eine Todesstrafe. Nordkorea war vor ein paar Jahrzehnten die Hochburg des Christentums. Das kam zum Ende. Und wisst ihr was, Freunde, in Deutschland, Österreich, es kommt vielleicht wieder die Zeit, wo wir das nicht mehr können. Das, was wir hier momentan tun, Freunde, ist ein gewaltiges Vorrecht. Keiner hindert uns in Eitlingen, mit 10.000 Leuten da zu sein und über Jesus zu reden. Nützt die Zeit, solange ihr sie habt, Freunde. Es kann sein, dass es nicht mehr lange ist. Geht hin in alle Welt. Gebt Zeugnis, dass ich der Herr bin. Gewinnt Menschen, soweit ihr das könnt. Ihr braucht niemand bekehren, ihr müsst nur mich bezeugen. Bekehren, dass du ich, sagt Jesus. Aber ihr sollt bezeugen. Und wir haben diese Freiheit, das zu tun. Im Wissen, er kommt wieder und wird alles recht machen. Und darum, wir sollten hier leben, mit beiden Beinen in dieser Welt, mit Freude mit dem Herrn Jesus leben und die Hoffnung nie vergessen. Ja, hier ist nicht alles gut. Er wird alles gut machen. Gibt es noch irgendeine Frage? Wie lange haben wir jetzt überhaupt geredet? Viel zu lange. Gibt es noch eine Frage, die dir jetzt unterm Nagel brennt? Traut sich jemand? Ja, bitte. Jesus weiß es schon. Als Mensch wusste er es nicht. Jetzt weiß er es, denn Jesus ist Gott. Ja. Darum, Offenbarung Kapitel 1, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab. Die Offenbarung wurde an Jesus gegeben. Das war die letzte Offenbarung, die er als Mensch bekam. Noch eine Frage. Traut euch ruhig, wenn es eine... Bitte, ja? Was dir praktisch hilft, ist, dass du älter wirst. Es ist leider so. Nein, nicht leider. Ich muss euch ehrlich sagen, als ich 20, 30 war, ich war genauso mit Freude Christ. Aber ich habe ans zweite Kommen nicht gedacht. Du bist so mitten im Leben und so beschäftigt, da braucht sich niemand ein schlechtes Gewissen machen. Das Alter hilft nur alleine, denn wie ich heute in der Früh gesagt habe, immer mehr Menschen, die ich lieb habe, sterben um mich herum. Und man fragt sich, wo sind die? Und ich weiß, jetzt bin ich über 50, bin ich bald 60, ja dann 70, ja dann ist eh vorbei bald. Also das ist nicht mehr lange. 10 Jahre ist überhaupt nichts. Und darum denke ich immer mehr daran, entweder an mein Sterben, dann werde ich bei Christus sein, oder an sein Wiederkommen, was noch spannender wäre. Aber ich glaube auch Zeiten, wo wir kämpfen, wo wir leiden, wo wir verzweifelt sind, das sind die Zeiten, wo wir uns am meisten nach dem zweiten Kommen Jesu sehnen. Und das ist auch völlig okay so. Also macht euch kein schlechtes Gewissen, wenn ihr jetzt nicht jeden Tag an das zweite Kommen denkt. Es sind die Zeiten, wo es dir schlecht geht, wo du sagst, Herr Jesus, ich bin so froh zu wissen, dass diese Welt nicht alles ist. Freunde, diese Welt ist nicht alles. Gott sei Dank, es wäre mir viel zu wenig. Aber es gibt Zeiten, da bist du so erfüllt mit diesem Leben. Und das ist völlig okay. Genieße es. Wo du nicht viel dran denkst, auch das ist okay. Gott ist dir nicht böse deshalb. Noch eine, bitte. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Ja, da ist eine sehr gute Frage. Ich wiederhole die Frage. Er hat gesagt, Sie haben gesagt, dass Jesus wiederkommt, wenn es am schlimmsten ist. Sollten wir dann nicht dazu beitragen, dass es schlimmer wird, dann kommt er früher wieder. Diese Logik ist auch im Römerbrief vorhanden übrigens. Gell? Weil Paulus sagt mal, wo die Sünde überhand nimmt, da ist die Gnade noch größer. Dann haben wir gesagt, ja, dann werden wir eben ein bisschen mehr sündigen, dann ist die Gnade noch größer. Das ist genau dasselbe Argument. Nein, das können wir nicht tun, aus dem Grund nicht, weil Jesus uns lehrt, zu lieben. Jesus lehrt uns, zu heilen. Jesus lehrt uns, wo jemand Schmerzen hat, dem sollst du helfen. Jesus lehrt, wo jemand leidet, dem sollst du beistehen. Ich war krank, ihr habt mich nicht besucht, sagt er im Negativen. Und im Positiven sagt er, ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war einsam, ihr habt mich angerufen. Ich war was immer und ihr habt mir geholfen. Das ist christliche Ethik. Und dieser Ethik müssen wir folgen, bis Jesus wiederkommt. Wenn es schlimmer wird. Und übrigens, das habe nicht ich gesagt, aber in Matthäus 24 stimmt es schon, es wird sehr schlimm sein. Das stimmt. Ja. Also die Logik geht aber nicht auf. Gell? Eine letzte noch. Ja, bitte. Genau, die Frage ist, ich habe gesagt, man soll in der Früh fragen, Jesus, was hast du vor mit mir? Soll ich jetzt am Sofa sitzen und warten, bis er was sagt? Das kann vielleicht zweimal im Jahr hilfreich sein, aber öfter nicht. Es ist gut, mal ein bisschen sitzen zu bleiben, das schadet. Übrigens, wisst ihr was? Ich muss euch ganz ehrlich sagen. Wisst ihr, wozu ich die tiefste Disziplin brauche? Um nichts zu tun. Tätig zu sein, fürs Reich Gottes zu arbeiten, dazu brauche ich keine Disziplin. Das ist meine Faulheit. Meine Faulheit ist, ich bin immer beschäftigt. Ich brauche die größte Disziplin, still zu sein und nichts zu tun. Darum mit dem Sofa sitzen zu bleiben, so blöd ist es gar nicht. Aber das ist nicht so gemeint. Ich sagte das, wie ich das mache. Ich stehe in der Früh auf und sage, Jesus, du siehst meinen Plan heute, relativ voll oder nicht so voll, kommt drauf an. Herr, das habe ich geplant. Ich vertraue darauf, dass es von dir ist, dass es von dir kommt. Und wenn du natürlich raufschreibst auf deinen Plan, um 11 Uhr raube ich die Bank aus, ja, das ist ja klar, nicht? Brauche ja nicht Gott fragen. Oder heute Abend gehe ich fremd, das wird auch nicht auf dem Plan drauf sein, wenn du Gott dabei haben willst, gell? Aber ich sage, Herr Jesus, hier ist der Plan, ich vertraue es von dir. Wenn der wirklich von dir ist, dann ermutige mich, schenk mir Gelingen in dem, was ich tue. Ich bete oft darum, Gott, schenk mir Gelingen in dem, was ich vorbereite, in meiner Arbeit, in meinen Gesprächen. Aber Herr Jesus, wenn ich am Weg dorthin von einer Person unterbrochen werde und ich habe das Gefühl, das ist von dir, dann will ich mich auch unterbrechen lassen. Ich will nicht getrieben sein von meinem Tagesplan, aber ich bete trotzdem dafür, dass du mir Gelingen schenkst in meinem Tagesplan. So mache ich das ganz praktisch. Und da muss man auch sehen, wir sind verschieden gestrickt. Ich bin sehr zielorientiert. Das heißt, wenn ich Ziele habe, in der Regel gehe ich gerade darauf zu und erreiche sie auch sehr oft oder meistens. Aber das hat einen hohen Preis. Manchmal sehe ich die Menschen nicht, die mich bräuchten. Dann gibt es andere Menschen, die sind sehr personenorientiert, die sind beziehungsorientiert. Die sehen die Menschen, die Hilfe brauchen. Sie kommen halt nicht immer an ihr Ziel. Aber beides braucht man. Und gerade das ist ja der Leib Jesu. Das ist die Gemeinde, wo wir die verschiedenen Gaben haben. Der eine ist da eher so gestrickt, der andere so. Aber so mache ich es ganz praktisch. Okay, meine Lieben, danke für euer Zuhören. Ihr wart echt super, ihr müsst stehen. Und ich glaube, der Regen ist etwas besser geworden, stimmt das? Gott sei Dank, super. Und genießt es noch, super, dass ihr da seid.